Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Juli 2025. Camilote und Markus Somm. Abo. Es tut mir leid. Ich tue euch die ganze Zeit jetzt belästigen, selbst in der Ferien. Aber es ist wichtig. Abo lösen ist die wichtigste Tat, die ihr machen könnt zur Rettung der Schweiz. So ist es. Bern einfach ist so wahnsinnig wichtig. Wir retten die Schweiz. Und wer keine Lust mehr hat auf den Medien-Mainstream, wer Bern einfach gern und regelmäßig lost, kann uns am besten unterstützen mit einem Abonnement bei nebelspalter.ch. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen die Medien, die nicht nur Schrott erzählen oder Unsinn oder einseitig sind oder links sind, die muss man unterstützen. Das sind nicht so viele in der Schweiz. Also so teuer ist es das auch wieder nicht. Gut, in dem Sinn, mach es gut, wir gehen jetzt wieder. Nein, gut, Gami, neuester Bundesgerichtsentscheid, wo uns beide sehr erheitert. Erzähl.
Genau, es geht um die Stadt Zürich. Die hat jetzt vor Bundesgericht gewonnen. Die darf nämlich die Inschriften zum Mohrenkopf und zum Mohrentanz an zwei städtischen Liegenschaften im Niederdörfli abdecken. Das hat jetzt Bundesgericht als letzte Instanz entschieden. Und der Streit, der hat im ganze 4 Jahre gedauert. Es ist jetzt so, das Bundesgericht, das hat sich inhaltlich nicht geäussert. Und was auch jetzt auch Kritik ist, oder dass jetzt da die grossen Fragen von dem Gericht wie nicht beantwortet worden sind. Man weiss jetzt einfach, die Stadt Zürich darf die Inschriften abdecken. Gestört daran hat sich der Heimatschutz, der bedauerte Entscheid, der hätte es lieber gehabt, dass man eine Tafel dazu macht zu diesen Inschriften, wo man den geschichtlichen Hintergrund beleuchtet in der Stadt, dass man das dort nachlesen kann. Ursprünglich, die Idee ist nicht von der Stadt Zürich selber gekommen, sondern das hat Demba Fofana, die Mitgründerin vom Kollektiv Foda, angestoßen. Die hat nämlich einen Brief an den Stadtrat geschrieben, dass man eben die Inschriften müsse abdecken.
Gut, eben 4 Jahre. Wegen so einem Habakuk wird verhandelt, Geld ausgegeben, E-Mails umgeschrieben. Ich meine, wir sind doch einfach nicht mehr wachen. Also irgendwo muss ich sagen, das Land lobe ich mir, wo solche Sorgen hat. Wo also so grosse, schwerwiegende Probleme wie eine Inschrift aus dem Mittelalter so sorgfältig und aufwendig untersucht und nachher zum Schluss kommt, und das ist ja noch das Verrückte, das Bundesgericht hat ja nicht einmal inhaltlich entschieden, ist es das richtig oder falsch, kommt zum Schluss, jetzt bleiben die also abdeckt, besser gesagt, werden neu abdeckt. Man darf es natürlich nicht zerstören, das wäre ja auch ganz schlimm, also ein unglaubliches Kulturgut, das da zerstört wird, aber ein Bürger ist nicht mehr zuzumuten, dass er die Inschriften sieht und vielleicht selber zu den nötigen Schlüssen kommt. Und dann zum Beispiel zum Schluss kommt, ja, früher haben die Menschen gesehen, es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Der eine ist schwarz, der andere ist blau oder grün, und dann tut man sie so nennen. Moor ist nicht ein Wort gewesen, das pejorativ war, überhaupt nicht. Es hat einfach beschrieben, dass es Leute gibt, die dunkler sind als wir, während nämlich die anderen, zum Beispiel die Asiaten, uns gesagt haben, wir hätten eine lange Nase. Was nicht stimmt. Schaut mal die Nase an. Stimmt doch überhaupt nicht. Ist doch verdammte Diskriminierung von diesen Chinesen. Nein, Gami, du bist nicht erst sprachlos. Ich meine,
4 Jahre, und wenn man, wenn ich richtig bin, wenn man noch den Brief dazu zählt, dann sind wir bei 5,5 Jahren, wo das Ganze gegangen ist. Es ist für mich auch so ein bisschen eine Überraschung, einerseits positiv, anscheinend, wenn man als Bürger der Regierung etwas schreibt, Dann handelt die. Das finden wir ja grundsätzlich gut. Das Problem ist einfach, dass wenn ich als Stadtzürcherin wahrscheinlich einen Brief schreibe und mich über etwas aufrege, dass der im Schredder landet und ich nicht mal eine Antwort bekomme.
Ja, du wirst verhaftet. Wegen Unverschämtheit, oder?
Ja, ich werde. Genau. Ich habe da nicht so Erfolg. Und das andere ist, es ist ja relativ speziell. Ich meine, der Heimatschutz, der hat eingelenkt. Und all die, die aus der Braubranche kommen und mit dem schon mal zu tun haben, die wissen, das passiert einfach nicht. Die kämpfen erbittlich drum, und da kannst du wirklich nur verlieren gegen die, für Sachen, wo man sich auch fragt, ist das wirklich jetzt Heimatschutz, um das jetzt zu bewahren? Und da ist man so weit gegangen, das Heimatschutz, man sagt, man macht eine Tafel, man erklärt das, man könnte ja sogar auch so weit gehen, dass der Tourismus davon profitiert, dass man dann kann die Tafel in einer Stadttour aufnehmen oder wenn man durchspaziert, dass das ein Punkt ist, wo man stehen bleibt, etwas liest. Also sie sind ja dann in dem Sinne entgegengekommen und trotzdem hat man beim Bundesgericht anders entschieden, dass das jetzt abgedeckt wird. Die Frage ist einfach, aus Sicht vom Heimatschutz, ist das dann wirklich schöner, muss man auch sagen, wenn man das abdeckt? Und wie viel wird das kosten? Das nimmt mich dann auch noch Wunder, wie das in der Umsetzung ist, dass man das abdeckt. Und ich habe das Gefühl, das wird noch eine gute Rechnung geben für den Steuerzahler.
Ja, da gibt es sicher Spezialisten, da gibt es sicher Firmen, die sich auf das spezialisiert haben. Die tun in Amerika Denkmäler abreißen und tun Sachen übermalen. Wahrscheinlich sind das alles Leute, die man früher noch in der Sowjetunion rekrutieren hat können. Die Sowjetunion hat das ja gemacht am Nazi oder von Memoriae, also es kommt aus dem Römischen Reich, wo man einfach alles abdeckt, was nicht mehr darf sein. Und es ist typisch eigentlich für Diktaturen, dass man die Vergangenheit ungeschehen machen will, dass man die Vergangenheit verdecken will. Ich meine, zum Mohrentanz heisst es ein Haus. Ja, ist jetzt das so schlimm? Hat man das Gefühl gehabt, Mohren tanzen halt ab und zu und sie tanzen anders als wir in Zürich. Ist jetzt das so? Ist das so eine Beleidigung? Und zweitens, wenn es eine Beleidigung gewesen wäre, ja gut, eben, dann sehen wir, Menschen haben sich geändert, wir sehen das heute anders. Aber dass wir uns, reifen Bürger, eigentlich das nicht zumuten und das Gefühl hat, oh! Die werden noch Rassisten, die laufen durch die Stadt und dann sehen sie am Haus zum Mohrenkopf und dann sagen sie, oh ja, jetzt bin ich Rassist. Oh. Ich meine, was haben die für ein Weltbild? Ich meine, das ist, so sind nicht einmal zweijährige Kinder, so wie die denken, wir sagen.
Es ist vor allem, eben, es ist ja nur eine Inschrift und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du durch die Stadt Zürich läufst, das fällt dir erstmal gar nicht auf. Ich glaube, unten drin ist ein schwedisches Fischresti, also die haben es auch überlebt mit dieser Inschrift oben drauf, um können da Essen verkaufen. Ich habe noch Beispiele rausgesucht, weil es ist ja nicht nur die Stadt Zürich, die mit dem Wort ein Problem hat, auch Berlin. Die haben nämlich jetzt gerade vor kurzem die Mohrenstrasse umbenannt zu der Anton Wilhelm Amo-Strasse. Das war ein afrikanischstämmiger Gelehrter aus dem 18. Jahrhundert, der in Berlin gewirkt hat. Also auch dort ist man engagiert gegen das Wort irgendwie ja, aus der Öffentlichkeit heraus zu verbannen.
Mohrenstrasse, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das war früher mal ein ganz berühmter Name gewesen. Da sind nämlich sehr viele Banken, Berliner Banken. Früher war ja der Finanzplatz in Berlin gewesen, nicht in Frankfurt. Und Mohrenstrasse war eine sehr gute Adresse gewesen. Nicht gerade Wall Street, aber sie hatte die Bedeutung gehabt. Ich muss aber nachher anschauen, ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, die Deutsche Bank hat den Hauptsitz gehabt an der Mohrenstrasse. Also, einfach Unsinn. Aber man fragt sich schon, was eigentlich das politische Anliegen dahinter ist, oder? Um was geht es eigentlich?
Also ich habe vor allem auch noch geschaut, was eben die Mitbegründerin von dem Kollektiv auch gesagt hat, wo ja dahinter steckt. Und sie hat vor allem gesagt, eben, es gehe immer noch um den Rassismus, der ja in der Gesellschaft verbreitet ist und dass es ein Bundesgerichtsentscheid bräuchte. Das zeige, wie hartnäckig die Schweiz noch immer über die Grundrechte von der Schweiz noch immer über die Grundrechte von Schwarzen gestritten werde. Das ist so ein bisschen das, was man von ihr weiss, was ihre Motivation ist.
Lassen wir das sein, schauen, ob sich bald einmal ein Mohr bei uns melden und sich bedankt, dass wir jetzt endlich die unglaublich schlimmen Inschriften entfernt haben, dass er jetzt wieder in Ruhe rumlaufen kann. Lassen wir weiter schauen. Gut, jetzt haben wir eine andere gute Nachricht aus dem Kanton Zürich. Es geht um Buddies. Dami.
Es ist die Frage vom Sommer, wer darf in Schweizer Buddies? Und im Kanton Zürich gibt es dafür eine Antwort, zum Teil nur Einheimische. Und zwar in Regensberg im Zürich-Unterland. Dort dürfen nur die 450 Einwohner in die Buddy gehen, sowie Verwandte von denen. Zutritt bekommt man in die Buddy mit einem Schlüssel. Jeder Haushalt kann so einen abholen bei der Gemeindeverwaltung. Dann gibt es aber auch Buddy von Volken und Dorf. Die wird am Morgen aufgemacht und ist frei zugänglich. Grundsätzlich nur für Einheimische, aber die haben jetzt nicht eine Einlasskontrolle, sondern sie sagen selber, es würde ihnen auffallen, wenn dort eine Auswertung würde in die Body kommen. Die sagen ja, so einen kleinen Ort, den kennt man sich, das würde also gemolden werden. Und das Gleiche gilt auch für das Freibad in Rudolfingen. Also dort hat man das geschafft, dass nur Einheimische in die Body gehen.
Und ist auch wieder typisch, oder? Dezentral. Also nein, ich will es mal sagen, das zeigt einfach, wie irrsinnig gut der Schweizer Föderalismus ist, wo jede Gemeinde macht, was sie will und was sie für gut befindet oder nicht. Da gibt es normale Lösungen. Einmal funktionieren es, einmal nicht. Da kann man Trial and Error. Wir brauchen nicht irgendwie eine Regelung aus Paris oder aus Berlin oder aus Brüssel, sonst funktioniert eigentlich sehr gut. Also in dem Sinn durchaus erfreulich. Ich würde noch schnell etwas nachtragen. Ich habe jetzt also nachgeschaut, die Deutsche Bank ist nicht an der Mohrenstrasse, sondern Zürich. Zürich Versicherung und Allianz Versicherung sind an der Mohrenstrasse. Mohrenstrasse ist wirklich im Zentrum vom alten Finanzplatz von Berlin, aber die Deutsche Bank ist an der französischen Straße oder an der Mauerstrasse später noch. Also gut, nehmen alles zurück, aber immerhin, die Mohrenstrasse gibt es nicht mehr. Auch da sind die Mohren sehr, sehr erleichtert. Endlich ist die grusige Strasse weg. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, das unser Kollege Stefan Milius heute Morgen behandelt hat, der irrsinnige Geschichte, die er geschrieben hat in seiner Medienkolumne. Damit um was geht's?
Es geht um die Klimakonferenz, die sollte im November in Brasilien stattfinden. Erwartet werden 50'000 Teilnehmer aus 20 Staaten, also eben im Schnitt ungefähr 250 Personen pro Land, die dort anreisen. Das Problem ist aber, Hotels und Ferienwohnungen, die langen eben nicht. Darum sollten zwei Kreuzfahrtschiffe als Unterkunft dienen und dort sollten dann die Klimaschützer untergebracht werden für die 11-tägige Konferenz. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was sagt der Naturschutzbund Deutschland dazu? Die sagen, die Kreuzfahrtschiffe, die sind unträgbar fürs Klima, für die Umwelt und Gesundheit. Man redet vom Klimakiller Kreuzfahrtschiff. Und jetzt ist die Realsatire in dem Sinn eingetroffen, dass die dann auf dem Kreuzfahrtschiff übernachten müssen.
Ja, das haben sie wirklich verdient. Ich habe das Gefühl, die werden ganz schlecht schlafen, immer ein ganz schlechtes Gewissen und immer so sich verstecken unter dem Küssi, dass niemand sieht, dass sie da auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen. Ich finde noch lustig, Klimakiller Kreuzfahrtschiff. Mein Eindruck ist eher Klimakiller Klimakonferenzen. Also wenn man jedes Mal schaut, wie viele Leute da rumfliegen, aus jedem Land so viel nutzlose Beamte oder NGO-Vertreter oder Diplomaten oder Journalisten anreisen und wieder heimreisen. Und sie reisen ja alle nicht mit dem Ruderboot, sondern immer mit dem Flugzeug. Muss ich sagen, also die Klimakiller, Klimakonferenzen könnte man ja auch mal thematisieren. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, die nächste Klimakonferenz, ich finde das schon auch eine schlechte Idee, dass man ausgerechnet so klimasensitive Leute so beleidigen mit diesen Kreuzfahrtschiffen. Man sollte einfach Steinhöhlen zur Verfügung stellen. Es gibt ja jedes Land hat Steinzeit gekannt und jedes Land kommt wieder in die Steinzeit, wenn es so weitergeht. Dann denen Höhlen geben, dann sollen sie dort mit ihrem Schlafsack schlafen. Ab und zu kommt noch ein Leu und frisst sie auf. Auch das ist nicht klimaschädlich, sondern es ist eigentlich ein gutes Recycling.
Ich wollte jetzt nicht so weit gehen. Ich wollte die Option vorschlagen, man kann ja auch zelten. Es zwingt einem ja niemand in das Kreuzfahrtschiff. Also wenn man wirklich ja etwas als Klimaschützer möchte oder wenn man wirklich möchte zu dieser Sache stehen, dann müsste man jetzt sagen, dass man ja das Zelt mitnimmt. Man weigert sich, auf das Kreuzfahrtschiff zu gehen, weil das sei Heuchlerei. Vielleicht passiert das auch. Ich glaube eher nicht, weil wahrscheinlich alle dort ein schönes Plätzchen finden. Die andere Frage ist natürlich, wer zahlt das? Oder? Wenn wir schon um Delegationen der Staaten denken, sind wir also Steuerzahler. Bei den NGOs ist es natürlich sicher auch Spendengelder, auch staatliche Gelder, wo nachher die Firmen, die Kreuzfahrtschiffe bereitstellen, vielleicht ist es sogar MSC, da würde sogar eine Schweizer Firma davon profitieren, dann Geld verdienen mit der Klimakonferenz, finde ich doch noch eine ganz, ganz geile Geschichte, dass es so weit kommt. Und das Zweite ist, man hat ja während Corona hat man ja gesagt, hey, man sieht, wie gut das fürs Klima ist, wenn man halt auch Meetings online macht, oder? Das ist die Zukunft, da kann man CO2 einsparen. Mhm. Und dann siehst du die Klimakonferenz, was ist davon geblieben? Ungefähr gar nichts, weil wenn 50'000 Leute anreisen, dann hat das sehr wenig mit dieser Mentalität zu tun. Wir können es lieber online machen, das ist gut fürs Klima, sondern man hat ein Kreuzfahrtschiff.
Genau, und das haben sie natürlich, das mit den Videositzungen haben sie ja nur gesagt, um die Unternehmer und die Manager ärgern, weil eines der wichtigsten Ressentiments der Linken gegenüber dem Kapitalismus ist ja mittlerweile der, dass eben Manager mehr dürfen reisen. Sie haben immer das Gefühl, die Linken haben immer das Gefühl, das ist so lässig, wenn man die ganze Zeit auf New York muss fliegen und hin und her fliegen muss. Das wollen sie auch. Deshalb wollen sie unbedingt auf Brüssel, da muss man auch hin und her fliegen, oder sie wollen an die Klimakonferenz. Ich meine, unsere Beamten gehen das sonst an viel, viel internationale Konferenzen. Und das ist einfach schön, weil man kann dann ein bisschen rumfliegen, dann ist man in einem Hotel, dann hat man vielleicht noch unter den anderen Beamten oder Beamtinnen, hat man so, wie wir gestern in Boston und Cincinnati haben gehört, hat man vielleicht dann noch eine Freundin oder einen Freund plötzlich, den man entdeckt auf so einer schönen Klimakonferenz. Auch das ist ein Vorteil, den man nicht gerne würde missen. Es geht vor allem um das, glaube ich, eben, dass man sich auch wichtig fühlen kann. Wer heute wichtig ist, der darf fliegen. Und wer nicht wichtig ist, der muss daheim hocken und muss im Berner Büro oder im Marzili verfaulen. Das ist eigentlich der Punkt, warum die Klimakonferenzen so beliebt sind. Gut, gehen wir, ja?
Ja, und der darf dann nicht mal in Badi im Kanton Zürich zum Beispiel. Hast du nicht mal das dürfen? Das ist
verdammt. Ja, das ist verdammt. Nicht mal das schaffen. Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema wieder. Also wieder Unsinn aus dem rot-grünen Universum. Da kann man wirklich das rot-grüne Universum, ich muss ehrlich sagen, alle Satiriker von dieser Welt, die müssen schon unglaublich hart an ihrem Job arbeiten. Weil die Rot-Grünen sind so gute Satiriker. Sie sind einfach die besten Satiriker, die es je gegeben hat. Die kann man nie mehr übertrumpfen. Linke Satiriker sind noch die ärmeren Siechen, weil die eigentlich das alles noch, müssen noch ernst nehmen. Die rechten Satiriker können sich wenigstens lustig machen darüber. Aber es ist einmal so absurd. Jetzt geht es weiter mit dem Lärmradar. Auch so ein Unsinn aus dem rot-grünen Universum.
Die Stadt Zürich, ja, die versucht jetzt nämlich, dass der Lärmradar richtig gut funktioniert. Sie machen Pilotversuche in der Stadt Zürich, weil sie wollen prüfen, wie und ob zu laute Fahrzeuge können identifiziert werden können. Weil Corinne Maucht, Stadtpräsidentin, die sagt in einem Interview mit den 20 Minuten, man möchte, wenn es dann so weit ist, wenn in Bern die Regulierung besteht, dass man die Lärmblitzer gegen Autoposer oder zu laute Autos kann einführen kann, dann möchte man eben parat sein. Und geht da wirklich in eine Vorreiterrolle mit dem Pilotversuch. Und das finde ich doch noch speziell. Oder? Das ist eine gewisse Art von politischem Druck. Du machst einen Pilotversuch, nachher hast du einen Bericht dazu und kannst sagen, die funktionieren super, die messen richtig, das brauchen wir. Und in Bern hast du ein Argumentarium geschaffen für die Linken, die sagen, also schaut doch mal in Zürich, es hat super funktioniert, das müssen wir einführen. Also ganz eine perfide Art, um da wieder mehr Regulierung, mehr im Straßenverkehr auch Hindernisse einbauen, die man aus der Stadt Zürich vorantreibt.
Genau, und irgendwann gibt es noch einen SUV-Radar. Jeder, der einen SUV hat, der wird einfach gestraft. Einfach grundsätzlich wird er gestraft. Das falsche Auto. Irgendwann gibt es noch irgendwelche Automarken, die man nicht mehr darf haben, oder? Wo der Linken aus irgendwelchen Gründen nicht mehr passt. Zum Beispiel Tesla ist sicher schon jetzt auf der schwarzen Liste. Jeder, der einen Tesla fährt, muss dann dort den Alarm hören und muss noch zahlen, dass er einen Tesla hat. Nein, aber es ist einfach, ich weiss auch mal, ich denke, was ist eigentlich das für eine Mentalität, die da in der Linken ausgebrochen ist? Es ist total organisierter Bünzlitum. Einfach überall verbieten, alles kontrollieren, immer regulieren. Also wirklich wie, das, wie die strenge Kindergärtnerin, die sagt, nein, heute nicht Lego spielen, morgen dürfen der Playmobil spielen. Ja, was ist das? Was ist da was ist die Freude an dem? Also da frage ich mich wirklich, was sind das für Beamte, was sind das für arme Siechen, die den ganzen Tag so das Zeug sich ausdenken?
Es ist wirklich eine Frage für sich. Fairerweise, ich wollte schon eine Lanze brechen als Stadtzürcherin. Ich verstehe gewisse Leute, dass sie sich über laute Autos aufregen. Weil, sind wir doch ehrlich, es sind keine Zürcher. Das sind die mit der Aargauer Nummer, die fahren in die Stadt Zürich. Man sagt dem dann Terrassrunde, wie sie fahren ums Bellevue, ums Terras, drehen dann den Motor auf, damit alle sehen, hey, in was für einen geilen Klapp hocken die. Das ist schon relativ nervig, das muss man zugeben. Aber was viel lauter ist, und dagegen unternimmt niemand etwas, ich habe am Römerhof gewohnt und wenn das Tram dort um die Ecke fährt, vor allem die älteren Tram, dann hat bei mir die Lampe gewackelt. Ich konnte nicht das Fenster in der Nacht offen lassen. Und es war so laut gewesen. Aber wenn irgendjemandem für ihn in den Sinn kam, wir müssen etwas machen gegen den Tramlärm, den es da gibt. Oder man hat dort eine 30er-Zone gemacht. Das haben alle gemacht, im zweiten Gang ab. Und es war lauter gewesen als vorher, anstatt einfach konstant mit 50 durchfahren. Und das ist das, was mich stört, weil es ist ja wirklich eine Kampagne gegen das Auto per se. Und es geht gar nicht unbedingt um logische Argumente, sondern man möchte das Autofahren so unangenehm wie möglich machen. Wenn es nicht der Lärmblitzer ist, wenn es nicht Tempo 30 ist, dann hat man jetzt den Geschwindigkeitsradar, hat man jetzt noch den Lärmradar. Man wird immer etwas Neues finden. In Paris gibt es ja zum Beispiel das, dass an gewissen Tagen nur die gerade Autonummer in die Stadt fahren und dann am anderen Tag die ungerade. Das ist auch so eine sehr intelligente Methode. Oder es gibt ja in London, wenn du ja in die Innenstadt willst, hast du ja die Barriere, wo du ja musst Geld zahlen musst, so Klimaabgabe. Und wenn du ein SUV hast, ist es teurer als dein kleiner Smart. Und man sieht, es geht überall einfach nur gegen das Autofahren und wenig wirklich um rationale Argumente, damit wir ein besseres Leben haben.
Genau, ja, und vor allem ist natürlich auch eine Einnahme, oder? Das ist logisch. Also, meine, die Busse, die es dann gibt, das ist interessant. Und wenn das Aargauer müssen zahlen, sowieso, dann hat man sowieso Freude, wenn es Thurgauer sind auch. Aber wenn es auch die ganze Aglo ist, ich meine, die ganze Stadt Zürich lebt ja eigentlich vom Ressentiment auf die Aglo. Also der Aglo sagt man ja eigentlich, kommen die lieber nicht mehr auf Zürich. Die sind schon am Zürichfest, sind sie nicht beliebt. Sie sind überhaupt nicht mehr beliebt. Oder? Die Aglo soll draussen bleiben. Mehr Akademiker, gut Ausgebildete und Expats in der Stadt Zürich wollen für uns sein. Wir wollen nicht, dass die Proleten mit ihrem Autoposing reinfahren. Es geht nämlich auch um den Klassenkampf. Oder? Es geht wirklich um die Leute, die Lasten-Velo fahren. Das sind ja meistens Kinder aus akademischem Haushalt. Denen geht es gut. Die brauchen kein Auto und deshalb können sie da ihren Klassendünkel können sie auf eine neue Art noch ausleben. Ich würde vorschlagen, was ich noch gut fände. Ich hoffe, dass der Heimatschutz einverstanden ist. Wir könnten die Auto auch neu Vorschrift erlassen. Mohrenauto müsste auf dem stehen. Mohrenauto. Mal schauen, was denn passiert. Das würde viel mehr abschrecken. Wer möchte denn in einem Mohrenauto müssen fahren.
Ich wäre im Fall eher dafür, dass man bei der Velo-Demo, dass man die dann aber auch einsetzt für die Velo. Weil ich meine, die fahren ja mit der Box umeinander, machen Musik. Da muss es also auch blitzen dann, nicht nur bei den Autos. Und dann mal schauen, wie lange das Ding noch steht.
Ja, oder was ich auch noch gut finde, einfach einmal richtig anfangen zu büssen, wenn Velofahrer sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Das ist nicht mehr normal. Das ist einfach nicht normal. Und da sind recht grosse Einnahmepotenziale, wo brach liegt und wo man sich einfach fragt, warum die Velo-verrückte Stadtregierung das nicht unbedingt durchsetzen will. Ja gut, Frage stellen heisst sie beantworten. Das war Bern einfach an dem 23. Juli 2025. Camilote und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren und zweitens könnt euch nie entschuldigen, wenn ein Mohrenkopf ganz etwas Feines findet und wirklich weiterhin das schöne Wort Mohrenkopf verwendet. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch